Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Inside Moin bei superlevel.de. Ich bin der noch leicht verschlafene Manu und bei mir die frisch ausgeschlafenen Daniel und Michas. Nee, ein Micha nur.
Wir sagen guten Morgen.
Morgen.
Daniel und Michas, so. Also ihr merkt, es ist wirklich 7.15 Uhr gerade, kurz nach 7. Und wir haben uns hier versammelt, um über ein Spiel zu sprechen, auf das wir uns sehr gefreut haben. Da freuen wir uns, da freuten wir uns drauf. Und Micha, du hast es ja auch schon in deinem Preview-Cast so hoch gelobt, dass eigentlich alle Hörer es inzwischen schon gekauft haben müssten, oder?
Ja, das hoffe ich doch. Wenn ich vorausgreifen darf, ich wurde jetzt von der Endfassung auch nicht enttäuscht. Also mein Eindruck hat sich auch gehalten, tatsächlich.
Daniel, es geht um?
Valiant Hearts. Ein Spiel, was viele Leute interessiert. Kleine Anekdote am Rand. Einer meiner Chefs in der Arbeit hat sogar gefragt, wann kommt denn endlich der Podcast zu Valiant Hearts? Ich möchte jetzt wissen, ob ich mir das kaufen soll. Also viele Grüße an Jonas an der Stelle, aber der hat es wahrscheinlich auch schon gekauft, weil ich ihm dann gleich gesagt habe, warte gar nicht auf den Cast, kauf's dir auf jeden Fall, weil es lohnt sich, du wirst nicht enttäuscht sein. Aber wir greifen ja das Fazit schon vorweg, deswegen lass uns doch erstmal erklären.
Ich dachte, wir haben wenig Zeit, dann kürze ich den Mittelteil ab.
Okay, 120%, alle kaufen.
Bis morgen.
Tschüss. Ciao.
Nein, erklär doch mal, um was es geht, falls es Leute nicht gehört haben.
Ich fand eine sehr schöne Erklärung, die ich jetzt einfach geklaut habe irgendwo, weil ich aber nicht mehr weiß, woher, muss ich jetzt auf eine Quellenangabe verzichten, aber es war, es gibt Kriegsspiele und es gibt Spiele über den Krieg und Valiant Hearts ist kein Kriegsspiel, sondern eben ein Spiel über den Krieg. Und das fand ich eine sehr schöne Beschreibung, weil das irgendwie so diesen Geist, den das Spiel atmet, so perfekt trifft und auch das, was es transportieren will. Es geht nämlich um den Ersten Weltkrieg. Man hat 4 Charaktere und einen Hund. Klingt jetzt blöd, aber ist so.
Ja, aber ist so.
Genau, und die steuert man durch den Ersten Weltkrieg und man hat quasi so 5 Schicksale, die aber schon irgendwie miteinander verwoben sind. Also das heißt, die Figuren treffen sich entweder oder Sachen, die sie erleben, haben dann wieder Einfluss auf das, was die andere Figur erlebt. Und das ist alles sehr schön verwoben in eine Story, die schon irgendwie in sich stimmig ist und der man auch immer gut folgen kann. Was so weit geht, dass man da schon richtig mitleidet. Also ich war überrascht, dass ich ein paar Tests gelesen habe. Ja, die Story wäre irgendwie jetzt nicht so toll. Ging mir überhaupt nicht so. Ich fand die absolut angemessen und schön zu folgen und ich habe da richtig mitgefiebert.
Ja, und bei Kriegsspiel denkt man ja immer gleich an Shooter. Und wer sich jetzt noch nicht vorstellen kann, es ist ein 2D-Adventure. Also es geht eher in die Richtung wie zum Beispiel The Cave, dass man Charaktere zwar direkt steuert, also übers Gamepad, steuerst du einfach nach links und rechts und hast halt deine Action-Buttons, um irgendwelche Sachen aufzuheben, Gegenstände miteinander zu kombinieren. Aber es ist eben kein Ego-Shooter oder irgendwas. Und das Besondere an dieser Darstellung ist eben dieses Handgezeichnete. Also der Micha hat es in seinem Preview-Cast ja auch schon ausführlich besprochen. Es basiert auch auf dieser UbiArt-Engine, mit der Rayman Legends und Rayman Origins gemacht wurde und eben neulich Child of Light. Das heißt, die handgezeichneten Concept-Arts sozusagen wurden eigentlich ganz direkt in Animationen umgesetzt. Und deswegen fühlt man sich auch, als läuft man durch so ein durch so eine Visual Novel eigentlich. Daran hat es mich eigentlich die ganze Zeit erinnert, weil auch so Elemente aus diesem Comic-Bereich eben genutzt werden. Wenn du irgendwo läufst und du siehst zum Beispiel dann so Einblendungen, da kommen dann so Panels runter von oben, wo du zum Beispiel siehst, wie gerade ein Luftangriff gestartet wird oder wie irgendwo eine Bombe runterfällt und dann Gas austritt, um dir quasi so visuell mitzuteilen, was du als nächstes jetzt zu tun hast oder was woanders passiert.
Was da auch wichtig zu erwähnen ist, das ist in diesem ganzen franco-belgischen Comic-Stil, hast du trotzdem keine Comic-Einblendung. Also es kommen nicht so Schriftlaute, so wie Bam oder Peng Peng oder so. Darauf wird komplett verzichtet. Es wird nicht so ins Lächerliche gezogen, nur weil es comichaft ist. Das darf man damit nicht assoziieren, sondern.
Genau, deswegen meinte ich auch eher so Visual Novel. Also Comics für Erwachsene, wie es ja manchmal so ganz schlimm genannt wird. Ja.
Aber was ich da total krass fand, ist, es hat ja schon einen komischen Look. Also das kann man nicht abstreiten. Die Figuren haben kleine Stummelbeinchen, die hopsen lustig rum. Es hat durchaus einen gewissen Sinn für Komik. Und trotzdem schafft es total krass, diese Atmosphäre rüberzubringen. Also das hat mich irgendwie überrascht, dass nicht ein fotorealistisches Spiel, was irgendwie auf CryEngine-Basis basiert und so, dass nicht so ein Spiel auf einmal schafft, irgendwie die Gräuel des Krieges darzustellen, sondern dass es ein Spiel schafft, was vordergründig erstmal einfach witzig und ja, comichaft aussieht. Und trotzdem schafft es dieses Spiel, dir den dicksten Kloß der Spielegeschichte in den Hals zu kreieren. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich dann durch diese Killing Fields, also da irgendwie diese Gräben bei Verdun stapfen musste und so, und auch das Ende, also wenn man da mitgefiebert hat, sich auch noch eingelassen hat, dann nimmt einen das Ende schon ganz schön mit bei dem Spiel. Das heißt, die Comic-Grafik steht im krassen Gegensatz absurderweise zu dem, was das Spiel dann erzählt und auch erzählen möchte.
Also Kontraste ist generell so dramaturgisches Stichwort bei dem Spiel. Also nicht nur der Comic-Stil steht im totalen Kontrast zu der Thematik, zu dem Ersten Weltkrieg und zu den ganzen Grausamkeiten, die du siehst, sondern diese Kontraste sind auch tatsächlich in der Geschichte mit drin. Also das ist tatsächlich so, dass von einer Sekunde auf die andere plötzlich sehr menschliche Momente sich mit sehr grausam abwechseln. Und dann hast du in einer Situation dann Komik zum Beispiel. Und das wird dann sofort gegenübergestellt mit extrem schicksalhaften, traurigen Ereignissen. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch gut. Weil du kannst natürlich ein Kriegsszenario darstellen und nur die Grausamkeiten filtern. Also nur zeigen, was schlimm ist am Krieg und was dort tatsächlich schief läuft, was moralisch vor allen Dingen auch schwierig ist und so. Aber durch die Kontraste merkst du überhaupt erstmal, wie tief eigentlich gefallen werden kann. Also zum Beispiel es gab ja am Anfang des Ersten Weltkrieges so eine gewisse Euphorie unter dem Volk, als der Krieg ausgebrochen ist und das so in Frankreich verbreitet worden ist, die Nachricht, dann haben die Leute das eigentlich überraschend locker aufgenommen und es bestand so eine gewisse Euphorie, in den Krieg zu ziehen und das transportiert das Spiel.
Eine ganz große Euphorie, also diese Bilder, ja, wo halt wirklich Paraden auf den Straßen stattfanden, ja, wo die Soldaten dann eingezogen wurden und losmarschiert sind und dann gab's Konfettiregen und die Frauen standen am Rand und haben gejubelt, also das ist, da kann man auch auf den Punkt eingehen, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, Micha, ich finde, man lernt sehr viel über den Ersten Weltkrieg, wenn man das möchte, also das finde ich eine sehr schöne gelöste Möglichkeit, nämlich, dass du immer, wenn irgendwie was Entscheidendes passiert, siehst du oben so ein Button, der fliegt rein und dann sagst du, okay, wenn du jetzt irgendwie Dreieck drückst, dann kannst du jetzt so eine Texttafel öffnen. Da ist meistens ein Bild dabei und ein kurzer Beschreibungstext. Die sind nie so lang, sondern immer so, ja, ein Absatz, zwei Absätze. Und
da auch der schöne Kontrast, dass das dann immer Fotos sind an der Stelle.
Genau.
Also wenn da irgendwelche Leichenberge oder Totenkopfschädel, die aufgestapelt sind oder Luftangriffe, das sind dann immer die Originalaufnahmen. Mhm. Und da bricht's dann immer so, aber absichtlich dieser Effekt, dass du merkst, oh, stimmt, es ist keine Fiktion, was ich hier gerade spiele. Also das Spiel schon, aber es basiert halt alles auf diesen wahren Begebenheiten. Und ganz viel vom Spiel hangelt sich ja an solchen Schlüsselmomenten des Krieges entlang. Dass du dann immer auch merkst, okay, und deswegen fahre ich gerade mit dem Taxi da durch die Gegend und okay, und genau deswegen steige ich jetzt gerade in den Mark I Panzer ein, weil es immer halt an diesen echten Situationen sich dann langhangelt, wie so ein Geschichtsbuch.
Absolut, und genau darum ging es mir dann auch mit, dass man da eben sieht, diese Bilder von den Paraden und halt sagt, ja, es herrschte fast schon so eine Erleichterung, dieses endlich geht der Krieg los, weil diese Anspannung vorher war ja quasi nicht mehr zu ertragen und dann absurderweise haben sich die Leute alle gefreut, dass endlich der Krieg ausbricht und jede Nation, ich glaube an einer Stelle ist sogar so eine Zeitungsartikel oder irgendwie sowas, wo dann irgendwie sagt so, ja, endlich geht's los und jetzt marschieren wir in Frankreich ein und in einer Woche sind wir wieder zu Hause und dann hat sich das endlich erledigt.
Aber du stehst dann, nachdem diese Euphorie auch im Spiel dargestellt worden ist, auch unterstützt natürlich durch den comichaften Stil. Das kommt alles sehr fröhlich rüber und die Leute ziehen los und du hörst lauter Fanfaren und so weiter und so fort, gibt es in der nächsten Szene das Schlachtfeld. Und da bleibt dir dann wirklich alles im Halse stecken. Und diese Kontraste zu schaffen, das ist wirklich eine große Leistung.
Wie hat euch denn die Sprache gefallen, wenn ich da auch ganz
kurz... Warte mal ganz kurz, ich möchte an dem Punkt noch kurz... Warte mal ganz kurz. Du hattest jetzt...
Ich marschiere gleich bei dir ein, Manu.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das sagen kann. Ich marschiere gleich in Bayern ein. Diese Emotionalität. Also, man hört bei dem Spiel ja immer ja, das berührt einen so und hat man einen Kloß im Hals und so weiter. Ich finde, es ist auch immer so eine Gefahr bei so einem Spiel, wenn man so Podcasts hört, wie diesen jetzt hier, und man hat dann so eine arge Erwartung, dass einen das total berührt. Ich finde, es ist aber auch sehr subjektiv. Also dieser Stil mit diesem Comic, mit diesen Stumpelfüßchen, der hat mir dann schon auch eine gewisse Distanz erzeugt. Also ich kann zwar nachvollziehen, an welchen Stellen es emotional sein will, aber es ist jetzt nicht so ganz extrem, dass es mich so ganz, ganz tief berührt hat. Also es hängt natürlich auch immer ganz arg von der eigenen Öffnung, sage ich jetzt mal, wie man sich dem Spiel gegenüber einlässt. Aber dieses schon komikhafte, diese komikhafte Optik und aber auch diese Banalität mancher Aufgaben, die man in dem Spiel machen muss, hat für mich nicht immer hundertprozentig so funktioniert, dass ich dann dieses Schrecken des Krieges dort irgendwie erlebt habe. Also es war, wisst ihr, was ich meine? Also da jetzt irgendwie diese Standardrätsel zu lösen, die man halt so in Adventures löst, besorge Weinflasche, gebe die Weinflasche dem Hund, laufe dahin, repariere das Rohr. Das hatte dann für mich immer so eine, das hat mich dann wieder so rausgeholt aus diesen kleinen stillen Momenten, die dann wiederum sehr gut funktioniert haben. Also es war jetzt nicht so extrem, wie es vielleicht bei euch war. Ich saß jetzt nicht mit einer Träne irgendwie am Ende da.
Ich schon.
Also ja, bei mir hat es 2 Minuten gedauert und ich hatte schon eine Träne im Gesicht. Also mich hat das total getroffen, wie am Anfang die Familie getrennt wird und so. Das ist, ich finde, es ist auch gut, weil es teilweise banal ist. Weil im Krieg werden die Bedürfnisse einfach runtergestuft. Da geht es um ganz einfache Dinge. Und ich finde, gerade da passt dieses ganz einfache Gameplay total gut rein. Wenn ich zum Beispiel mit Anna, das ist diese belgische Studentin, einen Soldaten verarzten muss und es gibt keinen Verband weit und breit, dann suche ich den Schal. Einfache Rätselaufgabe für ein Adventure. Nur machen andere Adventures daraus irgendwie eine total komplizierte Geschichte. Dieser Schal ist wird über 3 oder 4 Eckwege irgendwie gesucht und man versucht das irgendwie komisch herzuleiten und so weiter und so fort. Das braucht das Spiel überhaupt gar nicht. Der Schal hängt an einem Baum, du musst den Baum runtersägen, damit du da drankommst und du verarztest damit den Soldaten. So einfach ist das. Und so einfach, also das klingt, diese Banalität, wenn du in diesem Schützengraben bist oder wenn du dich im Krieg befindest, dann kümmern dich viele Dinge auch überhaupt gar nicht irgendwann mehr, sondern es geht nur noch um ganz Dinge wirklich an der Basis, am Fundament. Und ich finde, gerade deshalb funktionieren diese einfachen Dinge. Also es wird schon ein bisschen komplizierter im Spiel an einigen Stellen. Manchmal muss man dann auch irgendwie Kombinationen lösen und dann Hinweise in der Landschaft suchen und so. Ist jetzt nie so mega kompliziert. Aber mich hat es viel, viel mehr gestört, wenn sie da jetzt ultrakomplexe Rätselaufgaben reingebaut haben. Das passt überhaupt nicht da rein. Nee,
das meinte ich damit auch gar nicht. Aber es ist trotzdem sehr, es bleibt irgendwie so an der Oberfläche. Also dieses, dass man was über den Krieg lernt, wenn man das möchte, was Daniel gerade gesagt hat, das war für mich eigentlich dann insgesamt das Interessantere vom Spiel, weil diese Emotionalität, vielleicht lag es auch daran, dass die Charaktere so stumm sind oder dass man kriegt ja nicht sehr viel, also man ist.
Ich wollte nämlich den Aspekt.
Halt! Ich kann es noch nicht richtig in Worte fassen.
Also ich kann schon verstehen, was du sagst. Ich finde, du hast natürlich jetzt ja Godas Interpretation geklaut von Hartwood letztens, die auch gesagt hat, na ja, also manchmal ist man halt in einer anderen Lebensphase und manchmal berührt einen was und jemand anders berührt einen das nicht so. Und man kann jetzt aber irgendwie nicht rational in Worte fassen, warum ein Mensch völlig mitgenommen ist von einem Spiel und jemand anders sagt sich halt so, naja, sind halt Stummelfußfiguren im Ersten Weltkrieg, hat mich jetzt nicht so weggehauen. Aber ich fand, in dem Spiel war es einfach so, dass für mich der Anspruch hat jetzt das anspruchsvolle Game Design geschlagen. Also es war völlig unwichtig, ob dieses Spiel jetzt irgendwie anspruchsvolles Adventure ist und irgendwie, ja, ich sag, die Rätsel sind jetzt fordernd und spieldesigntechnisch ist das wirklich toll gemacht und so. So, das war mir in dem Moment völlig egal, weil einfach der Anspruch der Geschichte, dass ich was lerne, dass mich die Figuren irgendwie betreffen und mich die Geschichte mitnimmt, war mir in dem Fall einfach wichtiger und es hat für mich auch besser funktioniert, weil ich fand, wie Micha sagt, ich fand es eigentlich ganz gut, dass das Spiel nicht zu. Es wäre auch so ein bisschen albern gewesen, wenn man sagt, hier draußen tobt der Krieg, aber du bist halt eine halbe Stunde unterwegs und tauscht erst die Dose gegen den roten Hering und mit dem roten Hering kannst du aus dem Teich irgendwas rausfischen und dass man dann sagt, oh, ist aber tolle Adventure-Rätsellogik und so.
Nee, ich finde, es hat ganz genau den richtigen Flow, weil ansonsten würdest du stocken. Ja. Und dann würde sich das immer wieder brechen. Also das ist auch das, was dein Gast in dem Preview-Cast gesagt hat, auch wenn man dann ab und zu mal stirbt, weil man irgendwelche Action-Sequenzen nicht richtig packt, das reißt einen auch raus, weil es dann wieder diese Illusion zerstört und du weißt in dem Moment wieder, das ist nur ein Spiel. Das ging mir ganz extrem bei den Quicktime-Events so, dass ich dann immer denke, okay, Spiel.
Das hätte man vielleicht besser machen können, dass, was Manu, was Micha schon gesagt hat mit dem Verarzen, weil das sind dann nämlich Quicktime-Events, wo man oben so ein bisschen wie bei Rockband fast schon, oben läuft eine Leiste durch und man muss im richtigen Moment die richtigen Tasten drücken, im richtigen Takt. Und wenn das einfach nicht klappt, dann ist es so, oh. Und dann fängst du wieder von vorne an. Das heißt, du musst das schaffen. Ich dachte am Anfang, oh, wenn ich das jetzt nicht richtig mache, dann stirbt der Charakter. Ist aber nicht so, der stirbt dann wirklich oder möglicherweise nicht, wenn das Spiel das so vorsieht. Also das heißt, diesen Quicktime-Event musst du einfach schaffen. Es hat keine Konsequenz, wenn du ihn nicht schaffst. Und das, da wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen, gebe ich auch zu, was so Gameplay und Storytelling-Verwebung anbetrifft.
Und wie gesagt, also ich meinte gar nicht vom Anspruch des Spiels, das finde ich genau richtig, sondern vielleicht lag es an diesen Stummelfigürchen, vielleicht lag es auch daran, dass es irgendwie, dass mir mein Geschichtslehrer schon gespoilt hat, wie der Erste Weltkrieg ausgeht.
Ja, aber ich fand es dann schon irgendwie, weil klar weißt du ja, was mit dem Krieg passiert, aber trotzdem
ist es was anderes. Es war mir nicht brutal genug, glaube ich. Durch diese Comicfigürchen fand ich diese Schreckens des Krieges nicht so. Es hat mich jetzt nicht so berührt, wie zum Beispiel diese berühmte Szene, die wir nicht spoilern wollen, aus Spec Ops The Line. Da saß ich wirklich da. Echt? Und wollte nicht mehr weiterspielen. Ja.
Echt?
Und bei dem Spiel bin ich halt so durchgerannt wie bei The Cave und dachte so, ja, mein Gott.
Das ist interessant, weil also ich finde Spec Ops gut. Tolles Spiel, aber dieser realistische Stil, den fand ich stellenweise dezent scheiße. Weil es halt realistisch sein sollte. Es war nicht so entfremdet, dass ich da, es war irgendwie in diese Lücke gefallen, in den, Uncanny Valley für mich irgendwie. Also, weil es einfach zu realistisch aussieht. Wenn das jetzt vielleicht Comicfiguren gewesen wären, was jetzt bei Spec Ops vielleicht nicht funktioniert, weil das Konzept komplett drauf geeignet ist, aber bei Comicfiguren kann ich immer investieren. Ich meine, ihr kennt den Effekt auch vielleicht von Pixar-Filmen oder so. Kürzlich habe ich Cars gesehen. Ich habe mich wirklich geweigert, diesen Film zu gucken, weil ich Autos mit Augen bescheuert finde. Und habe den jahrelang nicht gesehen. Und dann habe ich es doch gemacht und war völlig überrascht, wie gut dieser Film funktioniert. Weil irgendwann vergisst man einfach, dass das Autos sind und dass die Augen haben und so, sondern investiert in die Geschichte. Weil einfach da irgendwie, du interpretierst da Dinge rein in Comicfiguren. So ähnlich wie vielleicht in anderen Trickfilmen auch. Das sind halt eben keine, die sind nicht realistisch. Also haben sie auch nicht den Anspruch, realistisch zu sein. Ich muss diesen Rest dann dazu dichten, dazu interpretieren. Und das ist am Ende sehr viel stärker. Und so ähnlich ging es mir jetzt bei Valiant Hearts auch. Weil es nicht fotorealistische Figuren sind, die den Anspruch haben, total echt auszusehen und weil die Grafik nicht echt aussehen muss, denke ich, bin meinen eigenen persönlichen Teil dazu. Und deswegen finde ich dann viele Situationen unheimlich grausam. Also auch grausam, weil ich da Gedärme durch die Luft fliegen sehe und auch nicht so ein Zeug sehe, wie jetzt bei so da James Ryan mit dieser Landungsszene, wo jede Brutalität nach der nächsten hintergereiht wird. Und das funktioniert für den Moment, aber es geht ja bei Valiant Hearts auch um was völlig anderes. Es geht ja um den menschlichen Verlust, den emotionalen Zwist, den man irgendwo da drin hat und auch vielleicht um diesen Schockmoment einzufangen, den es halt am Anfang des Krieges auch irgendwie gegeben hat. Und ich finde, dass durch diesen Comic-Stil kommt das sehr gut. Aber nur, weil es Comic ist. Ich glaube ganz fest, wenn das jetzt so ausgesehen hätte wie Spec Ops zum Beispiel oder, weiß nicht, das gibt's heute, was realistischer aussieht, die ganzen Kriegsspiele eben. Ich glaube, dann hätte das bei mir persönlich nicht so gut funktioniert.
Ja, das glaube ich auch. Um auf den Comic-Aspekt, und jetzt starte ich den dritten Anlauf, um nochmal auf die Sprache zu sprechen zu kommen. Die haben ja auch so eine Simlisch. Ja, so Simlisch so ein bisschen. Also, ja, nicht so ganz, weil du hast schon irgendwie jede Nation.
Den Sprachklang hörst du.
Genau. Raus. Also, die Deutschen sprechen dann immer so ein bisschen. Genau, so ein bisschen wie Charlie Chaplin in Der große Diktator, so dieses Demokratie, Stonkraft. Und du hörst dann, okay, das ist halt so, wie für einen Franzosen dann Deutsch klingt. Und die Franzosen reden auch nicht wirklich Französisch, sondern die reden so, oui, da. Und du weißt dann, okay, das ist jetzt irgendwie, das soll das Französisch sein. Und da könnte man jetzt ja auch sagen, Naja, das hat schon wieder was Lustiges, Komikhaftes, weil die Figuren halt so eine stilisierte Sprache reden, die eher so ein bisschen fast schon vorurteilsbehaftet, so dieses Deutschen ist immer alles hart und die Rollen ist Erde und so. Und ich fand es aber trotzdem irgendwie gut, weil man muss ja eben ganz oft nicht gar nicht verstehen, was die genau sagen, weil die haben dann meistens auch so eine kleine Sprechblase über dem Kopf und dann verstehst du schon, was die jetzt von dir wollen. Deswegen
ist Sprechblase sind Zeichen, also Symbole drin. Genau,
genau, ja. Und trotzdem fand ich es aber irgendwie so ganz gut gemacht, dass du trotzdem mit dieser angedeuteten Sprache so ein bisschen, also es ist irgendwie einerseits ein Gleichrichter, weil er halt zeigt, okay, im Endeffekt ist es eigentlich völlig wurscht, ob der Soldat im Deutschen auf der deutschen Seite steht oder auf der französischen Seite. Die Deutschen trinken halt Bier und die Franzosen trinken halt Wein, aber im Endeffekt sind das einfach nur junge Männer, die halt zufälligerweise durch das Schicksal auf die eine oder andere Seite geworfen wurden. Und sich jetzt da gegenseitig abschlachten. Aber eigentlich unterscheidet sie nicht viel. Und ich finde, das hat diese Sprache, beim einen klingt es halt ein bisschen französisch, beim anderen klingt es ein bisschen deutsch, aber im Endeffekt macht es keinen großen Unterschied. Fand ich schon sehr rübergebracht, diesen Aspekt.
Ich finde, dass die Gesten da auch sehr wichtig sind. Und eben, man sieht es zum Beispiel an Anna. Anna kann verarztet nicht nur Soldaten, die auf ihrer Seite stehen, sondern auch deutsche Soldaten zum Beispiel. Und da macht sie überhaupt gar keinen Unterschied. Und wenn du dort jemanden in Schutt siehst und du musst den da rausziehen, weil der sonst verenden würde, das ist total universal. Da brauchst du ja keine lange Erklärung für. Und so baut es auch auf. Es gibt dann halt diese Sprechblasen für etwas kompliziertere Informationen. Wenn du zum Beispiel ein bestimmtes Gebäude betreten musst, dann wird zum Beispiel die Kathedrale oder so dann irgendwie dann halt auch mal kurz aufgemalt, weil das kann man dann irgendwie schlecht als Geste darstellen. Aber trotzdem, wenn es um solche ganz einfachen Dinge geht, braucht man ja auch nicht zu verstehen. Da ist dieser Komikaspekt wieder drin, trotzdem hast du dann halt so sprachliche Eigenheiten drin. Ich musste total lachen über den Inder. Der war mir super sympathisch, weil der so eine schnelle Sprache hatte, ne? Der hatte so, der hat die Silben sehr schnell hintereinander gereiht, wie sich für uns indische Sprache anhört. Und das ist aber nie irgendwie beleidigend oder so in so eine Schublade schmeißend, so, ja, die sprechen irgendwie so eine komische Sprache, die machen sich ja nicht drüber lustig, sondern das sind so amüsante Eigenheiten aus der Sprache und die wurden dann in so kleine Sprachfetzen gepackt. Und für uns Deutsche sind die deutschen Soldaten natürlich auch sehr lustig, wenn du immer so ein Grummeln hörst und dann hörst du dann immer so ein Wort. So irgendwie. Also zum Beispiel kannst du den Hund zu einem Soldaten hinschicken, um den abzulenken und dann, ja, guter Hund. Und das ist irgendwie, also das hat irgendwie auch was Drolliges und dann merkst du auch selbst die Angreifer, da stecken immer noch Menschen unter diesem Helm.
Ja, und das kann man dem Spiel gar nicht hoch genug anrechnen, finde ich, dass sie das geschafft haben, auch diese Menschlichkeit, wie du gerade gesagt hast, die Anna verarzt ja dann beide Seiten und auch dieser der Koch am Anfang, der verbündet sich ja dann auch stellenweise mal mit einem deutschen Soldaten, weil man das gleiche Leid teilt, indem man halt irgendwie verschütt gegangen ist. Und allein die Tatsache, dass eben der Hauptprotagonist vom Intro, dass der ja quasi Deutscher ist, der eine französische Frau hat mit dem Kind und dann aber eben halt auf die andere Seite berufen wird. Das ist ja schon die perfekte Ausgangslage, die auch zeigt, in welche Richtung dieses Spiel tendiert, dass es eben kein Klischee schwarz-weiß gut-böse gibt, bis auf die eine Figur. Also dieser Baron in dem Zeppelin ist ja so quasi die einzige Figur, die überzeichnet ist, die so richtig böse ist. Die war mir dann fast ein Ticken zu arg Klischee, aber alle anderen, auch die deutschen Soldaten, dass man auch beide Seiten spielt und dass immer diese Menschlichkeit unter den Charakteren und diese Sinnlosigkeit des Kriegs, die kommt halt einfach perfekt rüber.
Der Baron hat mich auch genervt, muss ich auch tatsächlich sagen.
Der fällt wirklich extrem.
Da haben sie ein bisschen zu dick aufgetragen, weil der ist halt so arg überzeichnet. So, der hat dann auch irgendwie so eine komische Fellmütze mit Totenkopf drauf. Ja, und
fehlt eigentlich nur, dass er so ein Spitzbart hat, an dem er zwirbelt.
Ja, genau. Und dann auch so, der ist ja immer für die Bosskämpfe dann zuständig. Das heißt, der hat dann immer irgendwie einen Panzer, aus dem er gerade Granaten rauswirft oder ein fliegendes Zeppelin und das war mir dann irgendwie ein Tick zu sehr übertrieben und fand ich dann auch blöd und der war dann auch so, wie heißt er denn noch so, Baron von Richter oder irgendwie was weiß ich was der hat mir auch nicht so gut gefallen, das war das Einzige, wo sie vielleicht ein bisschen übertrieben haben.
Obwohl die Bosskämpfe, also ich war im ersten Moment erstmal perplex, dass da überhaupt sowas kommt, weil man muss dazu auch sagen, Ja, aber man muss aber auch dazu sagen, es ist auch ganz wichtig für das gesamte Spiel, man schießt jetzt nicht. Ne? Man hat jetzt nicht irgendwie plötzlich Maschinengewehr in der Hand und ballert wie so ein Berserker rum. Also das bleibt schon bei seinen Puzzle-Adventure-Elementen dann auch treu. Also das höchste der Gefühle, was Waffen betrifft, ist, dass du eine Granate zum Beispiel zurückschmeißt.
Man kann Panzer fahren.
Ja, gut, man kann einmal schießen. Ja, stimmt.
Da schießt okay. Man. Aber man hat nie Soldaten, die irgendwelche anderen Soldaten
richtig, genau. Also man erschießt jetzt nicht direkt auf Menschen. In dem Sinne, dass man da so ähnlich wie in anderen Actionspielen, wie zum Beispiel in Spec Ops, dann Dutzende von Headshots verteilt. So was gibt's in diesem Spiel überhaupt nicht. Und ich muss sagen, dass das aber trotzdem sehr witzige Elemente in diesen Bosskämpfen drin sind. Zum Beispiel, dass du bei dem ersten Bosskampf gegen diesen Baron dann die Orgel benutzen musst, um seine Kuppel hin und her zu schieben. Die Orgel ist in der Kathedrale, an bestimmten Stellen sind die Luftrohre. Ich weiß nicht genau, wie man die nennt, aber wo die Töne rauskommen, sind geöffnet und dann musst du da bestimmte Tasten auf der Klaviatur drücken, damit diese Kuppel in die richtige Richtung getrieben wird, und das fand ich schon ziemlich witzig. Und wenn du drauf drückst auf die Klaviatur, dann passt der Ton auch direkt zur Hintergrundmusik. Fand ich schon ganz gut
gemacht. Aber man tötet schon Menschen, also nicht, dass man das jetzt falsch versteht, auch aktiv. Also man feuert Raketenstationen ab, jagt irgendwelche Luftschutzbunker in die Luft. Luftgranaten und alles. Und es hat aber immer sehr dezent dargestellt. Also man sieht selten, also man sieht schon Leichen rumliegen, aber man sieht nie aktiv diese Schrecken, die man selber irgendwie auslöst, so direkt.
Ja, vielleicht muss ich das differenzierter ausdrücken. Was ich meine, ist so dieser persönliche Kampf von Angesicht zu Angesicht, den man so aus anderen Kriegsspielen kennt und der da natürlich glorifiziert wird. Hier ist es so, du musst schon eine übermächtiges Instrument haben und eine sehr, sehr, also eine ausweglose Situation, bis es überhaupt erstmal so weit kommt.
Im direkten Kampf haust du eigentlich nur Schaufeln über die Rüben.
Oder Suppenlöffel.
Suppenlöffel. Ja, oder manchmal haust du einfach einen mit der Faust rein und dann kippt er halt um oder sowas und genau. Dann musst du ihn vorher ablenken mit dem Hund zum Beispiel. Das fand ich eine ganz schöne Mechanik, dass der Hund immer so, der Hund ist ja auch so ein bisschen Comic Relief. Sowohl witzigerweise für den Spieler als auch für die Figuren, was du schon richtig gesagt hast, Micha, dass der immer zu den Figuren hingeht und dann jede Figur kann den streicheln. Und der Deutsche sagt dann so, guter Hund und so. Und der Amerikaner, Doggy, ja, gut, Doggy und so. Und dann kann jeder den streicheln. Und es gibt sogar ein Achievement, wenn man den irgendwie, glaube ich, mit jeder Figur einmal gestreichelt hat oder irgendwie 8-mal hintereinander oder so.
Und es bringt halt nichts, es ist einfach nur eine schöne Geste, es hat keinen Effekt.
Ja, aber genau, aber weil er halt für die Figuren in der Kriegssituation auch eine Form der Erleichterung einfach bringt, weil er ihnen in ausweglosen Situationen hilft, weil er einfach, was Hunde ja so haben, quasi so ein treuherziger Hund ist, der durch dick und dünn geht mit seinem jeweiligen Besitzer in dem Moment und dadurch einfach so die gute Seele des Spiels darstellt.
Und auch typisch Hund steht immer im Weg. Ich bin mit dieser Anna, da gibt's eine dramatische Szene, wo du auf Zeitdruck versuchst, dieses Medkit zu holen und du rennst und das Haus brennt und alles. Und dann ist mir der Hund die ganze Zeit hinterher und ich halt alle Schränke geöffnet mit X und gleichzeitig ist die Taste aber auch Hund streicheln. Weißt du, und sie so, oh mein Gott, wo ist dieses Medkit? Und dann, guter Hund. Bursche. Und dann zum nächsten Schrank. Mach den Schrank auf. Bursche.
Grundsätzlich finde ich aber trotzdem, dass man dieses Valiant Hearts überhaupt nicht genug loben kann, weil allein der Versuch, sowas zu machen, finde ich, bedarf schon echt viel, oder nicht bedarf, sondern verdient schon echt viel Lob. Und es sollte viel mehr Spiele geben, die sich solchen Themen annehmen und die einfach mal versuchen, irgendwie anders zu erklären. Also
ich glaube, der Tim auf Twitter hat es geschrieben, er hat in Valiant Hearts mehr über den Ersten Weltkrieg gelernt als in der gesamten Schulzeit.
Ja, das gut, stimmt, aber der war ja auch in Bremen auf der Schule. Das
ich glaube, es war der andere Tim. Ach so. Aber der hatte halt A, nicht gut aufgepasst, aber unabhängig davon finde ich es wirklich ein gelungenes Unterfangen, da auch diese ganzen Know-how reinzubringen. Selbst solche banalen Sachen wie Sammel-Achievements, die es da ja auch gibt, sind halt, hast du ja auch schon gesagt, Micha, die sind halt einfach perfekt thematisch passend, weil du findest halt einfach Gegenstände, wie zum Beispiel jetzt so ein alter Flachmann, der dann irgendwie verziert worden ist, oder irgendeinen besonderen Helm, und dann kommt halt auch immer eine kleine Textbox dazu. Und man verpasst nichts, wenn man die nicht einsammelt, aber man hat trotzdem so ein emotionale Verbundenheit auf einmal, weil man halt so echte Sachen findet und sieht, ah, die haben sich irgendwie eine Maria-Statue aus einer leeren Patronenhülse geschnitzt oder solche Geschichten. Mhm. Fand ich dann super spannend, auch sowas zu lesen, so Details und so Kleinigkeiten. Oder auch Briefe zu lesen von Leuten, die im Krieg an der Front waren und so.
Da gab es einen Begriff im Interview, Art of the Trenches, glaube ich. Mhm. Also wirklich auch die, es war ja nicht so, dass die Soldaten in Schützengräben sich die ganze Zeit Kugeln um die Ohren geschossen haben, sondern dass die Zeit bestand aus sehr viel, aus Warterei, also quälende Langeweile. Nicht natürlich, dass sie da jetzt irgendwie sich die Eier schaukeln, sondern schon mit Angst verbunden und so. Aber um sich abzulenken, haben sie solche Dinge entworfen oder halt sind künstlerisch tätig geworden. Es gibt auch einige Romane, die zu der Zeit auch entstanden sind, oder? Da habe ich jetzt leider keine genaue Information.
Müssen wir den Buchexperten fragen?
Nee, tatsächlich. Oder? Gibt's doch irgendwie einen ganz berühmten Roman? Da fällt mir jetzt auch gerade der Name nicht ein.
Der berühmteste Roman zum Ersten Weltkrieg ist Im Westen nichts Neues.
Er meint jetzt die im Schützengraben
geschrieben. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, der ist aber nicht im Schützengraben geschrieben worden, sondern aber
ich weiß es nicht.
Tatsächlich überfragt. Aber ich weiß, es gibt es auch an einer Stelle, dass sie eben sagen, dass diese ganzen Tagebücher, die die Soldaten geschrieben haben, wo sie eben teilweise Sachen gezeichnet haben, wo sie einfach Geschichten aus dem Krieg ausgeschrieben haben, aber eben auch persönliche Sachen, dass die quasi so die beste erste Handquelle für Historiker waren und sind, was im Ersten Weltkrieg so passiert ist und dass man da eben auch so Sachen gelernt hat. Zwei interessante Fakten, die spoilere ich jetzt einfach mal an der Stelle, fand ich nämlich zum Beispiel, warum heißt der Tank im Englischen Tank, also der Panzer, muss ich ja dazu sagen. Und es kam halt daher, weil man die entwickelt hat und um vor dem gegnerischen Feind, also beziehungsweise dem gegnerischen Spionage zu verbergen, was der eigentliche Sinn von diesem Gerät ist, hat man halt das als Tank, also als Wassertank entworfen und hat halt gesagt, ja, das ist so ein Gerät, mit dem wir frisches Wasser an die Front bringen. Mhm. Und dass da aber eigentlich eine Waffe da drin ist und man damit quasi so als fahrender Bunker unterwegs ist, konnte man so halt vor der gegnerischen Spionage verdecken. Und dieser Deckname oder der Codename Tank wurde dann daraus übernommen und deswegen heißt der Panzer heute auf Englisch Tank. Oder das mit den Gasmasken, weil das ist ja auch eine der quasi historischen Wendepunkte und wichtigsten Punkte im Ersten Weltkrieg, der erste Einsatz von Giftgas. Die Deutschen haben Chlorgas auf gegnerische Stellungen damals nicht mal geschossen, sondern sie haben einfach die Chlorgasfässer bei sich aufgemacht, wenn der Wind aus ihrem Rücken kam und haben halt gehofft, dass das rüberweht in die gegnerischen Stellungen und die dort alle elendig dann ersticken und verrecken. Und dann hat der Gegner Taschentücher genommen und da haben die drauf gepinkelt, weil im Urin ist irgendein Stoff drin, der mit dem Chlor reagiert und dafür sorgt, dass das neutralisiert wird. Wahrscheinlich funktioniert es nicht völlig, aber bevor die Gasmasken entwickelt wurden oder die Atemschutzmasken, haben die sich mit sowas beholfen. Und das sind alles so Sachen, die man in solchen Tagebüchern dann gefunden hat, weil so große Fotoaufzeichnungen oder sowas gab es ja dann damals noch nicht. Besonders nicht, wenn der Kampf tobte, sondern da kam dann vielleicht mal eben in solchen Wartezeiten, wie du gesagt hast, Micha, wenn gerade eben kein großer Angriff erfolgte, dann kamen vielleicht mal die Fotoreporter und haben ein Foto gemacht. Aber das muss man sich halt auch zur damaligen Zeit so vorstellen, dass die dann ja wirkliche Holzkästen aufgebaut haben und mussten dann da mit diesen Magnesium-Blitzdingern irgendwie was fotografieren. Und das kannst du halt natürlich nicht machen, während draußen die Schlacht tobt. Und deswegen waren diese Tagebücher die beste Quelle.
Und das merkt man dem Spiel auch an, dass sie da wirklich viel recherchiert haben. Und
naja, die haben ja, steht ja auch dabei mit diesem Apocalypse World War One und World War Two. Das ist ja eine kanadisch produzierte, ich glaube so eine 6 Teile oder vielleicht sogar 10 Teile, so eine History Channel Serie ist es, glaube ich. Und die haben sie quasi als so historische Berater, nenne ich es jetzt mal, genommen, haben halt wirklich mit denen Kontakt gehabt und die haben ihnen auch diese ganzen Fotos und Materialien und sowas geliefert. Und das merkt man, wie du sagst, dem Spiel schon an, dass sie da einfach wirklich historisch korrekte Berater hatten, die ihnen gesagt haben, wie sie ihre Story von diesen 5 Charakteren in den historischen Rahmen setzen können.
Mhm. Ja. Ja. Also sehr, sehr, sehr zu empfehlen, auch wenn ich jetzt so emotional abgestorben bin, dass mich das jetzt nicht mehr so extrem berührt hat wie ihr, würde ich trotzdem sagen, eins der interessantesten und intensivsten Spielerfahrungen in den letzten Jahren auf jeden Fall. Mhm. weil es halt eben, wie wir jetzt 100 Mal schon gesagt haben, einfach was ganz Besonderes ist und sich von anderen Spielen wirklich extrem unterscheidet. Und sollte man unbedingt gesehen oder auf jeden Fall selber gespielt haben.
Ne? Ja, es ist jetzt, also ich wünsche dem Spiel wirklich auch sehr viel Erfolg, dass sowas dann halt auch honoriert wird, weil.
Dass sowas Schule macht.
Ja, genau, weil es ist eben, es wird halt immer sehr viel gemeckert in dem Bereich, was Kriegsspiele betrifft, auch zu Recht, ne? Weil wir haben die letzten Jahre sehr viel mehr so die andere Richtung gehabt, dass das Krieg zur Unterhaltung gemacht wird, im Sinne von, dass wir Action-Szenarien haben und das ist halt so. Also Call of Duty ist ja ein Action-Fan zum Mitspiel mit Krieg und lass mich nicht lügen, und es gab ganz viele Weltkriegsspiele und da sind die Stimmen natürlich laut geworden nach einem Gegenentwurf. Und Valiant Hearts ist jetzt tatsächlich der erste spielbare Gegenentwurf, der auf den, also zumindest von dem ich weiß, der von einem großen Publisher auf den Markt gesetzt wurde. Und ich finde, dass gerade Personen, die sich nach was Neues gesehnt haben, die sich gefragt haben, ob man sich nicht in einem Computerspiel differenzierter mit Kriegen auseinandersetzen kann, das ist die Antwort. Also das ist tatsächlich dieses Spiel, was ihr gesucht habt. Und das finde ich auch ziemlich cool. Also ich hoffe, dass es mehr davon gibt. Gefällt mir auch vom Ansatz auch deutlich besser als zum Beispiel Spec Ops. Das war ein lobenswerter Versuch, aber das hat für mich allein schon deshalb gescheitert, weil ich da 325.000 Soldaten über den Haufen schieße.
Das können wir in dem anderen Podcast hatten, haben wir das ja auch besprochen. Das gehört ja aber auch da zum Konzept.
Das gehört
zum Konzept. Dass du mehr zum Täter wirst. Du wirst ja bei Valiant Hearts bist du nicht so sehr Täter. Das ist eine andere Form von Empathie. Das machen wir jetzt ein Fass auf. Ja. Ich möchte an der Stelle aber noch betonen, dass das Spiel kein Indie-Spiel ist, sondern dass es wirklich halt von einem riesen Publisher wie Ubisoft ist. Und das möchte ich nochmal betonen, wie toll ich das finde, dass so ein Titel wie Watch Dogs parallel zu Valiant Hearts existieren kann bei einem großen Publisher und beides dann auch entsprechend dort gewürdigt wird und auch eine Chance bekommt. Auch wenn es sicherlich kein Verkaufsschlager wäre.
Ja, wollte ich auch sagen, weil Micha schon gesagt hat, großer Publisher, man hätte ja eigentlich erwartet, dass sowas irgendwie von einem Indie-Team kommt, die halt mal was Neues probieren. Und es kommt von einem der größten Publisher und schon echt krass. Und auch, wie du sagst, Manu, sehr lobenswert, dass die sich halt neben ihren AAA-Dingern noch so kleine Perlen für ihr Schmuckkästchen leisten, wo sie halt einfach wahrscheinlich schon vorher wissen, dass das jetzt nicht die Bilanz retten wird am Ende des Jahres, sondern dass sie halt einfach sagen, ja, aber das ist halt was wir uns halt so als Prestigeobjekt für unser Portfolio leisten und möglicherweise auch so als, ich weiß jetzt nicht, Valiant Hearts, wie groß wird da ein Team sein? 20 Leute oder sowas maximal. Ja. Dass sie halt vielleicht einfach auch mal sagen, so ja, aber wir wollen auch unseren Entwicklern irgendwie die Möglichkeit geben, vielleicht auch mal den Kopf frei zu bekommen. Also im Sinne von, mit was sie da arbeiten. Ich weiß nicht, ob man mit Valiant Hearts unbedingt den Kopf frei bekommt, aber.
Ja, im Sinne von, dass du deutlich weniger Vorschriften und Druck hast, weil es halt.
Ja, und dass du halt auch mal tatsächlich halt sagst, ja, jetzt habe ich irgendwie bei Assassin's Creed irgendwie die letzten 2 Jahre immer irgendwie einen Mantel entworfen, damit der wirklich schön fällt, physikalisch korrekt. Und jetzt kann ich aber halt mal bei einem anderen Spiel was komplett anderes machen und mich da austoben.
Ich wollte abschließend noch den Soundtrack sehr lobend erwähnen.
Oh ja, stimmt.
Der ist von Peter McConnell komponiert worden. Das ist ein Komponist von Ubisoft und der ähnelt vom Stil so ein kleines bisschen erinnert ein bisschen an Child of Light, sind aber tatsächlich nicht dieselben Komponisten. Ich habe da extra nochmal gefragt, weil das auch Klavier ist und so weiter. Und ich finde aber, diese Musik trifft den Zeitgeist zum einen sehr gut und drückt aber auch die richtigen Buttons, Tasten für, um die Emotionalität da auch reinzubringen. Und ich wünsche mir da echt irgendwie nochmal so eine Veröffentlichung von. Ich finde den wirklich extrem gelungen. Ich habe dieses Teambild zum Beispiel einfach mal länger laufen lassen, weil da das Thema irgendwie eingespielt wird und ich könnte mich daran eigentlich auch gar nicht satt hören.
Jan Thiersen. Jan Thiersen ist der Autor, der die fabelhafte Welt der Amelie Musik gemacht hat. Und das ist ja auch immer so Klaviermusik und daran hat es mich sehr erinnert. Also ich habe teilweise tatsächlich, bin länger im Menü verweilt, weil da diese Klaviermusik kommt und schon allein die Menümusik macht Spaß anzuhören.
Mhm. Sehr, sehr schön.
120%.
Ja, aber dreimal 120%. Ja,
aber sowas von.
Auf jeden Fall. Tolles Spiel. Hab mich wirklich, ich hab's innerhalb von 2 Tagen oder sowas, weil ich ja wirklich 2 so längere Spielrutsche gehabt habe, durchgespielt, weil es mich nicht losgelassen hat. Ganz toll. Bestes Spiel des Jahres bisher.
Und jetzt geht's raus und spielt.
Ja.
Also gibt's übrigens für alles. Falls ihr euch fragt, ob ihr es spielen könnt, gibt es, glaube ich, PS4, PS3.
Ja, und auf dem Amiga auf 38 Disketten. Ja. Und ja, zum Abschluss wollte ich noch betonen, der Grafikstil, Daniel, ist nicht Kubismus.
Nee. Bist du sicher?
In diesem Sinne. Bis morgen.
Ciao.
Ciao.